Sünde, was ist das? Alle Religionen in der Welt benutzen das Wort Sünde. Aber ich denke, es ist richtig zu behaupten, dass viele Menschen, die religiös sind, nicht wirklich verstehen, was Sünde ist. Sogar jene, die die Bibel lesen, haben kein Verständnis, wenn du sie fragst, was ist Sünde wirklich? Sie verstehen es nicht. Wenn wir die Krankheit verstehen, können wir auch das Heilmittel dafür finden. Die Bibel berichtet darüber, wie der erste Mann und die erste Frau, die Gott erschuf, sündigten. Und im Wesentlichen sündigten sie, weil sie nicht glaubten, dass Gott ein guter Gott ist, der sie liebte, der ihnen für ihr Wohlergehen Gebote gab. Gott hatte Adam und Eva in einen Garten gesetzt, wo er ihnen sagte, dass sie alles essen konnten. Sie konnten mit einer Ausnahme alles tun. Sie sollten von einem bestimmten Baum nicht essen. An diesem Punkt wollte Gott ihren Gehorsam testen. Und nicht nur ihren Gehorsam testen, sondern ihnen auch eine Gelegenheit geben, das Richtige zu erwählen und zum Falschen Nein zu sagen. Und dadurch Charakter zu entwickeln. Wir lesen hier in 1. Mose, Kapitel 3, wie Satan in diesen Garten kam und Adam und Eva versuchte, um das zu tun, was Gott ihnen zu tun verboten hatte. Und er versuchte sie, indem er ihnen sagte, dass sie bestimmte Vorteile erhalten würden, wenn sie von diesem Baum essen. Satan sagte ihnen, dass sie wie Gott sein würden. Ihr werdet eure Persönlichkeit entwickeln, sagte er. Satan tritt stets auf diese Weise an uns heran. Wenn Satan Menschen versucht, etwas Falsches zu tun, sagt er ihnen niemals die Folgen davon. Wenn Satan jemanden versucht, sein erstes alkoholisches Getränk zu nehmen, wird er ihm nicht sagen, dass er schließlich ein Sklave von Alkohol werden wird, dass er ein Trinker werden, sein Geld vergeuden, seine Familie zerstören und Armut in sein Heim bringen wird, und wie auch seine Kinder und seine Frau darunter leiden werden. Er sagt ihm von all dem nichts. Er sagt ihm bloß, dass er einen Kick erfahren wird. Wenn er einen Jugendlichen versucht, Drogen zu nehmen, sagt er ihm nicht, dass er schließlich seinen Verstand und sein Leben zerstören und wahrscheinlich einen frühzeitigen Tod erleiden wird. Und dass er all sein Geld verlieren und dass er schließlich vielleicht zu einem Dieb werden wird, weil er mit seinem unersättlichen Verlangen nach Drogen immer mehr Geld haben möchte. Satan wird ihm all das nicht sagen. Er wird ihm bloß sagen, wie sehr er es genießen wird, wenn er ein wenig von diesen verbotenen Drogen nehmen und welchen Kick er dadurch erfahren wird. Genauso war es, als Satan im Garten Eden zu Adam und Eva kam. Hier haben wir ein Beispiel, wie er heute an alle Menschen herantritt und ihnen sagt, was sie gewinnen können, wenn er einen Menschen zum Stehlen auffordert. Er erzählt ihm nichts von all den potenziellen Gefahren, wie er in ein Gefängnis gesteckt werden könnte und Kinder haben würde, die aufwachsen und seinem Beispiel folgen und auch Diebe werden würden und so weiter. Nein, er erzählt ihnen nur von der unmittelbaren Aussicht, etwas Geld zu gewinnen. Dasselbe trifft auch auf Ehebruch zu. Satan erzählt dem Menschen nichts über die Konsequenzen, sondern nur vom unmittelbaren Genuss. Erinnere dich an diesen Punkt, wenn du versucht wirst. Versuchung bietet stets gewisse verbotene Genüsse, aber wenn du vernünftig bist, wirst du an die Folgen denken. Ein vernünftiger Mensch denkt immer an die Zukunft, nicht bloß an die unmittelbare Gegenwart. Er fragt sich, was das Resultat seiner Tat sein wird. Und wenn du an die Folgen deiner Tat denkst, gibt es vieles, was du nicht tun wirst. Tiere denken gewöhnlich nicht an die Folgen ihrer Taten, obwohl viele Tiere es tun. Daher sind manche Tiere vernünftig, vernünftiger als Menschen. Aber sehr oft wissen Tiere nicht, was die Folgen ihres Handelns sind. Aber wir wissen es. Wir haben um uns herum viele Beispiele von Menschen gesehen, die sich durch verkehrte Taten selbst zerstört haben. Adam und Eva trafen an jenem Tage eine sehr wichtige Entscheidung, die lebenslange Konsequenzen hervorbrachte, nicht nur für sie selbst, sondern auch für ihre Kinder und Enkelkinder und für all ihre Nachkommen. Daraus sollten wir eines lernen, dass alle Entscheidungen, die wir im Leben treffen, Konsequenzen haben. Wir müssen ernten, was wir sehen. Das sagt uns die Bibel. Und oft sind es nicht bloß wir, die die Folgen erleiden müssen. Auch unsere Kinder werden die bitteren Früchte ernten müssen, die wir sehen. Aber dasselbe Prinzip funktioniert auch andersrum. Wenn du Gutes siehst, werden deine Kinder die guten Früchte dessen, was du gesät hast, ernten. In Adams Fall wurden er und seine Frau aus diesem Garten, aus Gottes Gegenwart, für den Rest ihres Lebens vertrieben. Glaube also nicht, dass die kleinen Entscheidungen, die du heute in deinem Leben triffst, unwichtig sind und dass du in deiner Zukunft nie ernten wirst, was du heute siehst. Das ist nicht wahr. Ich meine, der Teufel wird dich blenden und dich glauben machen, dass solche Dinge nicht passieren werden, aber sie werden passieren. Aber wie wir uns in einem früheren Studium die Frage gestellt haben, warum erlaubt Gott, dass wir versucht werden? Die Antwort darauf lautet, damit sich unser Charakter entwickelt. Er möchte keine Roboter haben, er möchte keine unbelebten Wesen haben, die automatisch nach bestimmten Naturgesetzen funktionieren. Er möchte, dass wir moralische Wesen sind, die die Entscheidung treffen, das Gute zu tun. Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir Kinder Gottes sein können, wo wir als moralische Wesen das Gute wählen. Es ist keine Tugend, das Gute zu wählen, wenn es nicht auch eine alternative Wahlmöglichkeit gibt, die auch attraktiv ist. Als Adam und Eva in diesen Garten gestellt wurden, wenn Gott diesen verbotenen Baum hässlich, ekelhaft, voller Dornen und Disteln und auf jede Weise scheußlich gemacht hätte, dann wären Adam und Eva nicht einmal versucht worden, sich diesem Baum zu nähern. Aber wir lesen in der Bibel, dass dieser Baum sehr attraktiv war. Er trieb Adam und Eva das Wasser im Mund zusammen. Sie sehnten sich danach, davon zu essen. Eine Versuchung muss attraktiv sein, damit es eine Versuchung sein kann. Sonst ist es keine Versuchung. Wenn du in der Welt etwas unattraktiv findest, wirst du dadurch niemals versucht werden. Charakter entwickelt sich durch die Versuchung, die attraktiv ist und von der du jedoch weißt, dass sie falsch ist, und du widerstehst ihr und sagst Nein zu ihr. Deshalb hat Gott zugelassen, dass viele Dinge in der Welt so attraktiv sind. Einige dieser Dinge sind verboten, beispielsweise eine attraktive Frau, die nicht deine Ehefrau ist. Du solltest nicht nach ihr gelüsten, du sollst ihre Schönheit nicht bewundern. Das wird dich zerstören, es wird deine Ehebeziehung zerstören. Geld ist attraktiv, aber wenn du Geld über Gott stellst und unter Ausschluss Gottes dem Geld nachjagst, so wie viele Menschen es tun, dann wird dein Leben zerstört werden. Somit ist alles, was wir tun, jede Entscheidung, die wir treffen, wie die Aussaat eines Samens, der eine Ernte hervorbringt. Wenn wir uns nun die Sünde von Adam und Eva anschauen, Gott liebte sie, er gab ihnen ihre Leiber, ihre Gesundheit, er gab ihnen Leben, er gab ihnen einen Garten, er gab ihnen, dass sie sich gegenseitig als Partner hatten. Nun, sie hätten denken sollen, Gott ist so gut, alles, was gut für uns ist, wird er uns geben. Und wenn er uns verbietet, an etwas teilzuhaben, dann muss es dafür einen sehr guten Grund geben. Wenn sie diesen Glauben gehabt hätten, wären sie nicht in die Irre gegangen. Aber sie verloren ihren Glauben an Gott. Sie glaubten nicht, dass Gott gut war, wenn Satan ihnen sagte, dass Gott nicht wollte, dass sie ihm gleich sein würden. Es gibt einen Grund, warum er euch nicht erlaubt, von diesem Baum zu essen. Er möchte nicht, dass ihr euch entwickelt, sagte Satan. Sie glaubten dieser Lüge. Und wenn die Menschen der Lüge Satans glauben, dann fallen sie in Sünde. Sünde beginnt mit Unglauben an die vollkommene Liebe Gottes. Das führt zum Ungehorsam. Das ist der Grund, warum in der Bibel der Glaube an Gott und der Gehorsam gegenüber seinen Geboten stets eng miteinander verknüpft sind. Und auch Unglaube und Ungehorsam gegenüber Gottes Geboten gehen miteinander einher. Ungehorsam ist die Frucht von Unglauben, genauso wie Gehorsam die Frucht von Glauben ist. Wenn ich zum Beispiel glaube, dass alles, was Gott verboten hat, mir schaden wird, werde ich sehr glücklich sein, all diese Dinge zu meiden. Warum? Weil ich glaube, dass Gott ein guter Gott ist. Und was immer Gott mir zu tun gebietet, wenn ich glaube, dass es wirklich zu meinem Besten ist, was er mir sagt, werde ich gehorchen. Warum? Weil ich glaube. Wenn ich also keinen Glauben an Gottes Liebe habe, sündige ich. Das führt zu Ungehorsam. Betrachte zum Beispiel unsere Kinder. Wir befehlen ihnen, zur Schule zu gehen, wenn sie klein sind. Wenn sie 4 oder 5 Jahre alt sind, sind sie nicht darauf erpicht, zur Schule zu gehen. Wir müssen sie dazu zwingen. Manchmal gehen sie weinend in die Schule. Vielleicht denken sie, dass Papa und Mama so hart sind, indem sie sie zwingen, zur Schule zu gehen. Sie erlauben mir nicht, zu Hause zu sitzen und zu spielen. Aber wir wissen, was gut für sie ist. Sie wissen nicht, was gut für sie ist. Eines Tages, wenn sie erwachsen werden, werden sie erkennen, dass das, was Papa und Mama sie gezwungen haben, gut für sie war. Ebenso, wenn wir an Gott glauben, erkennen wir, dass alles, was er uns sagt, zu unserem Besten ist. Und dann werden wir es tun. Glaube ist also der erste Schritt zu Gott. Dann kommt der Gehorsam. Das sehen wir im Neuen Testament. Im Neuen Testament kommt das Heil durch Glauben. Du musst an Gott glauben. Glauben, dass er gut ist, dass er freundlich ist, dass er an dir interessiert ist. Sünde ist Unglaube. Du glaubst nicht, dass Gott gut ist. Daher tust du die Dinge, die er dir verboten hat. Dinge, von denen er dir durch die Stimme des Gewissens in dir sagt, dass du sie meiden solltest. Du gehorchst den Dingen, die er dir zu gehorchen aufträgt, nicht. Warum? Weil du nicht glaubst. Wir können sagen, dass Sünde auch darin besteht, geschaffene Dinge und uns selbst und unseren eigenen Weg Gott vorzuziehen, statt Gottes Weg zu wählen. Sie besteht darin, uns selbst statt Gott zu gefallen. Genau das taten Adam und Eva. Es gab diesen Baum, der ihr Verlangen befriedigen würde, und obwohl Gott ihnen aufgetragen hatte, nicht davon zu essen, nahmen sie davon. Warum begehen Leute Ehebruch? Weil sie ihren eigenen Weg gehen wollen. Sie möchten sich selbst gefallen. Sie glauben nicht, was Gott darüber sagte, dass es ihnen schaden wird. Wenn unsere Augen einmal geöffnet sind, um diese Wahrheit zu sehen, dass Gott ein guter Gott ist, dass alles, was er uns verbietet, zu unserem Besten ist, dass alles, was er uns aufträgt, zu unserem Wohl ist, dann werden wir uns Gott unterstellen, dann werden wir uns Jesus Christus unterstellen. Wir werden unser Herz für die Lehre Christi in der Heiligen Schrift öffnen und sagen, Herr, ich möchte deinem Wort gehorchen. Ich möchte euch ermutigen, die Bibel zur Hand zu nehmen und darin zu lesen. Würdest du beten und sagen, Herr Jesus, hilf mir, alles aufzugeben, was du mir aufzugeben befiehlst, und alles zu tun, was du mir aufträgst. Ich glaube, dass du ein guter Gott bist.